Und das ist ein Medium, glaube ich, der diese Kraft und diese Sensibilität hat, ja, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen.
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und dies hier ist eine spezielle Folge, denn es geht einmal nicht ums Restaurieren, sondern wir schlagen einen Bogen in die zeitgenössische Kunst. Die Idee entstand im Zusammenhang mit der großen Textiltagung, die die Fachgruppe Textil im VDR mit dem KIKS, dem Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft, an der TH Köln organisiert. Die Tagung hat das Motto »Neu verflechten« mit einem Ausrufezeichen, was ja förmlich dazu auffordert, andere Perspektiven einzunehmen, Netzwerke zu erweitern und eben über den Tellerrand zu schauen. In diesem riesigen, wunderbaren Fachbereich Textilrestaurierung, der von archäologischen Grabbefunden bis zu modernen Kunstinstallationen reicht, ist das ein sehr inspirierender Ansatz. Um den Blickwinkel bis in die Gegenwart zu öffnen, hat das KIKS die Ausstellung Textiles and Beyond entwickelt, in der 8 zeitgenössische, textilverarbeitende KünstlerInnen ihre Werke zeigen. Eine davon ist Sophia Magditz, die ich in ihrem Atelier in Düsseldorf getroffen habe. Sie kommt aus Lima, Peru und hat an der Düsseldorfer Kunstakademie Malerei studiert. In ihrem Atelier gibt es aber nur noch wenig, das an die Malerei erinnert. Statt Pinsel und Leinwand sieht man Wolle und Webrahmen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sie zur Textilkunst gekommen ist und was sie daran interessiert. Wir sprechen über ihre Arbeit Nos Vemos en el Cosmos, die sie in der Ausstellung zeigt, über ihr Online-Projekt Das Archiv der textilen Geschichten. Und wir fragen uns, woran es liegen könnte, dass Textiles in der zeitgenössischen Kunst gerade überall auftaucht. Wie versteht sie sich als Künstlerin und wie hat sie zur Textilkunst gefunden?
Also mein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall bei Textil und vor allem bei der Technik vom Weben. Und ich mache auch Performances, Musik, also ich würde sagen, ja, ich bediene mich auch schon von anderen Medien und bezeichne mich dann eher so als interdisziplinäre Künstlerin. Mhm. Ich habe mit Malerei angefangen in der Klasse von Andreas Schulze, bis ich dann irgendwann eine Ausstellung von Annie Albers gesehen habe. Mhm. Und da habe ich eine kleine Weberei von Hans Ab gesehen und dachte so, wow, man kann auch mit Wolle malen.
Ja.
Und das war dann diesen Punkt, wo ich dann nur so out of Neugier angefangen habe, so ein kleines Stück zu weben, zu Hause, sehr rudimentär, mit so nur 6 oder 8 Kettfäden. Und ich dachte, ich mache das, bis ich dann nicht mehr will. Und jetzt, 5 Jahre später, von 20 Zentimeter groß, bin ich auf 2 Meter gekommen. Mhm. Bei der Weberei muss man normalerweise immer viel planen im Voraus, die Skizzen für den Webstuhl und alles. Und ich gehe das so an, wie ich auch meine Malerei angegangen bin vorher, nämlich instinktiv erstmal eine Farbe und dann die nächste und dann eine Schicht und dann hat sich das Bild und das Motiv immer beim Machen entwickelt. Mhm. Und so entwickelt sich dann das auch bei meinen Webarbeiten.
Es gibt ein Bild, das in Ihrem Kopf ist vorher oder noch nicht?
Es gibt eine Vorstellung, es gibt ein Motiv schon, zum Beispiel hier, den wir hier hinter mir sehen, ist die Nacht. Aber
also ganz in dunkelblau oder verschiedenen Blautönen und schwarz.
Ja. Ja, aber dann wie genau jede Fläche, welche Form diese Farbflächen haben und welche Farbe genau wo kommt, das entscheide ich beim Machen. Das kann ich nicht davor entscheiden, weil dann wären es komplett andere Formen. Also ich fange an zu weben und meine Hände geben mir dann auch die Form. Ich finde es schön, auch wenn man sich selber überraschen kann, von was entstanden ist diesen Prozessen. Trotzdem benutze ich eine bestimmte Technik und trotzdem ist es auch teilweise Handwerk. Also ich finde interessant, eben diese Trennung versuche ich dann mit meiner Arbeit wieder zusammenzubringen.
Ja,
und diese Gedanken auch von, oder diese Hierarchien auch zwischen
die hohe Kunst hier und das Handwerk da. Und
genau, und das dann nochmal, das mit einem anderen Blick zu sehen.
Ja, und dann entstehen halt größere Wandarbeiten oder Wandteppiche, oder wie kann man das sagen?
Ja, Wandteppiche, Wandgewebe.
Mit verschiedenen Themen, oder haben Sie bestimmte Themen, die Sie immer wieder aufgreifen?
Also es ist oft, oder es ist immer eigentlich Naturmotive. Entweder ein Element, wie zum Beispiel, ich habe auch sehr lange an einer Webarbeit gearbeitet, das war ein Porträt vom Meer. Und das lag mir sehr am Herzen, weil ich komme ja aus Lima und Lima ist eine Küstenstadt. Und für mich hat das Meer eine sehr, sehr spezielle Bedeutung. Und auch so, ich gebe mir immer dieses Gefühl von Freiheit, und es ist sehr so was ganz Spezielles für mich. Und dann wollte ich das irgendwie versuchen zu porträtieren. Also die Naturmotive wähle ich aus, weil ich will auch Aufmerksamkeit auf die Natur geben, auch im Sinne von Umweltverschmutzung und Umweltkatastrophen und alles, was heutzutage passiert. Und das will ich auch irgendwie in einer Art und Weise aufmerksam drauf machen mit meiner Arbeit. Zum Beispiel diese Arbeit, das Porträt vom Meer, das hat so angefangen von diesem Gefühl von Liebe und Sehnsucht und so. Dann habe ich gedacht, okay, alles schön, ich mache jetzt einen schönen Teppich, ein schönes Bild, aber es ist nicht alles schön in der Realität am Meer. Es gibt so viel Müll, die ganze Korallen, die sterben langsam auch. Das, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, Overfishing.
Überfischen. Ich glaube, das heißt auch. Überfischen.
Und dann auch die Fischer an der Küste, die dann auch so in diese unterdrückten Hierarchie von den ganzen Fischerindustrien, dann gibt es auch immer wieder Ölpesten, und das alles, finde ich, ist auch Teil vom Meer. Und dann in dieser Situation dachte ich dann so, okay, wie kann man das dann auch in der Arbeit
zeigen oder darstellen? Oder?
Genau, und das habe ich in dem Fall mit einer Projektion dann gemacht.
Hat denn das Weben oder die Weberei im Vergleich zur Malerei eine besondere, eine andere Bedeutung für Sie? Oder warum sind Sie dann beim Weben geblieben?
Also zuerst natürlich diese Haptik. Ich habe das Gefühl, das ist dann so ein Medium, was mich auch vielleicht umarmt und wo ich mich dann sicher fühle. Und ich glaube auch, ein sehr, sehr wichtiges Punkt ist auch die Zeit. Das Weben braucht auch viel Zeit.
Viel Zeit, ja.
Also es ist viel Zeit und es ist Wiederholung. Und durch diese Wiederholung auch kommt man oder kann man in so ein Gefühl von Meditation und so eine Entspannungsatmosphäre, die ich dann wirklich sehr genieße. Also ich kann bis 5 Stunden lang ohne Pause weben und ich bin dann komplett drin. Und dann ist es auch umso schöner, wenn die Arbeiten so groß sind, weil da fühle ich mich auch wirklich mittendrin.
Ja, ja.
Und dann höre ich Musik, höre ich einen Podcast oder irgendwas und dann ich wehe einfach und denke über vieles oder vieles über nichts nach. Und das, ich glaube, so dieses ist dann ein bisschen so wie ein Ritual geworden für mich. Das gibt mir Frieden. Und dann auch, was sich entwickelt hat und was ich dann auch gemerkt habe, ist, man sagt ja auch, verweben von unterschiedlichen Sachen, man verwebt in diesem Fall Wolle, also unterschiedliche Fäden, aber man kann das auch als Metapher für auch Menschenleben verweben, sich Geschichten verweben sich, und das habe ich nicht am Anfang so absichtlich gedacht, aber hat sich ergeben. Und so die Richtung, wo jetzt auch meine Interessen in der Kunst sind, auch ist, deswegen habe ich auch gesagt, interdisziplinär ist dann nicht nur das Weben, ich alleine im Atelier, sondern auch Situationen zu schaffen, wo Leute zusammenkommen können. Das hat dann angefangen mit dieser Arbeit auch Nos vemos en el cosmos. Mhm. Wo,
das heißt auf Deutsch, wir sehen uns im Himmel.
Ja, im Kosmos, genau. Kosmos. Aha. Mhm. Wir sehen uns oder wir treffen uns. Das war so, ich war im Atelier in Paris und habe gewebt. Und dann war eine Freundin von mir da und ich habe sie gefragt, ob sie auch mitweben wollte. Weil eben ich auch dieses Gefühl von Frieden und von dieses Genießen vom Weben wollte ich teilen.
Ja.
Dann haben wir zusammen gewebt und währenddessen auch ein bisschen gequatscht. Und das war ganz schön. Und dann nächste Woche, die Woche danach nochmal und dann mit einer anderen Freundin auch noch. Und dann hat sich das ergeben, dass ich dann plötzlich auch mit mehreren Leuten gewebt habe, im Atelier zuerst. Und dann habe ich dann gedacht, okay, aber that's it. So, das will ich zeigen, auch in einem Ausstellungskontext. Es geht nicht nur um den Ergebnis, um den Bild, sondern auch um den Prozess. Mhm. Und ja, und so habe ich dann angefangen, die Prozesse. Es ist so ein langer Prozess, es ist eine Wiederholung und so. Und dann dachte ich, ja, umso schöner, wenn man so ein langes Prozess auch visible,
sichtbar
machen kann.
Es hat ja auch was Performatives. Mhm. Also es gibt schon bereits jetzt in mehreren Ausstellungssituationen dieses Nos vemos en el cosmos, wo die BesucherInnen eingeladen werden, mitzuweben.
Genau, weil bis jetzt wurden schon drei Teppiche fertig gewebt. Mhm. Und die nenne ich dann immer, die sind dann Himmeln, Himmel 1, Himmel 2, Himmel 3.
Ja, und die BesucherInnen, die sind völlig frei in dem, was sie machen möchten?
Ja, die Größe vom Rahmen, vom Webrahmen ist gegeben von mir. Die Farben von der Wolle sind auch gegeben. Die sind ja immer weiß, hellblau und blau. Und dann ist komplett frei. Von der Technik her, also jeder kann das so machen, wie der sie will.
Mhm. Ich habe das Video gesehen, was sie mir geschickt haben. Das können wir auch in die Shownotes verlinken dann nachher. Da sind aber dann so Lücken entstanden. Werden die nachher geschlossen oder bleibt das so?
Manche werden geschlossen. Also ich komme dann auch, ich webe dann auch mit und versuche dann auch ein bisschen so mehr Harmonie reinzubringen in diese unterschiedlichen Vorschlägen von den Leuten.
Ja, genau.
Also es ist dann mehr so eine luftige Weberei. Das ist dann eine Arbeit, die ist dann im Gegensatz zu das, was ich mache, ich fühle schon alle, also ich wähle schon das Ganze.
Ja, wie ein richtiger Teppich.
Genau. Aber ja, und das finde ich auch spannend, weil zu sehen, wie viele unterschiedliche Herangehensweisen die Leute dann mit sich bringen und im Teppich einweben. Und wenn ich dann vor Ort auch bin, dann rede ich auch gerne mit den Leuten über unterschiedliche Sachen. Manchmal, also man muss da auch so gucken, manche Leute wollen auch Kontakt und reden, manche wollen aber einfach nur weben und in sich selber sein. Das finde ich auch schön und dann respektiere ich auch.
Aber gibt es Dinge, die immer wieder gefragt oder gesagt werden oder Themen? Weil das ist ja für einen Museumsbesuch eine sehr ungewöhnliche Tätigkeit, da aktiv, also auf diese Weise aktiv zu werden. Auch.
Also die Leute sind immer positiv überrascht, dass die mitmachen dürfen. Mhm. Auch ein wichtiger Aspekt ist, ich frage immer, ob die deren Namen noch schreiben können. Ich habe immer so kleine Papierzetteln und ob man das, was die gewebt haben, ob die das so markieren können, was von wem war und die Namen dann, damit so die Präsenz und das sichtbar wird. Ne?
Das bleibt auch und nachher
genau,
dran.
Das bleibt dran, weil ich dann auch gemerkt habe, weil die Leute dann nicht nur deren Namen geschrieben haben, sondern manchmal auch irgendwas gezeichnet haben. Und, so. Und das fand ich auch ganz schön, da zu lassen. Mhm. Kinder sind auch viel freier und haben viel weniger Hemmung, auch direkt mitzumachen.
Ja, ja.
Auch, also ältere Leute, weil das auch nicht so normal ist. Ne?
Ja, ja, man denkt, Museum, man kann was falsch machen und dann sieht das nicht gut aus und so.
Ne? Ja, ja, ja. Aber auch manchmal, wenn manche Leute am Anfang Nein sagen, dann beobachten die erstmal so ein paar Minuten und dann machen die doch mit. Und das ist ja immer unterschiedlich, aber es ist ganz schön. Also mir, ich genieße das sehr immer.
Und nachher, wenn die Ausstellung ist dann zu Ende und dann wird das so abgenommen, dass das eben auch als Teppich, sie archivieren das im Grunde, oder?
Ja. Ja, da kommt dann auch die Frage, wann ist was fertig oder nicht.
Ja.
Und manche Himmeln waren auch schon in mehreren Ausstellungen.
Ach so.
Aha. Und dann bis dann irgendwann ist es okay. Jetzt ist genug mit Himmel 3. Jetzt
das entscheiden
kommt
Sie 4. dann.
Genau, ja, das entscheide ich.
Ja, ja. Und die nächste Gelegenheit ist dann in Köln.
Genau.
Ja,
ja, bei der Ausstellung, da wird Himmel Nummer 4 angefangen.
Das, also ganz...
Ein ganz, ganz neuer.
Jungfräulicher Himmel.
Ja. Ja, und das ist auch eine schöne Situation, weil da ist wirklich der Webrahmen komplett leer und nur diese vertikale Fäden sind da. Das finde ich auch ein sehr schöner Moment.
Da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. es gibt noch einen anderen Bereich, oder es gibt noch mehrere andere Bereiche, aber auf einen wollte ich noch speziell zu sprechen kommen. Und das ist eine Art textiles Archiv, was Sie, ich glaube nicht alleine, aber Sie eben auch mit begonnen haben, die Textile Archives. Ne? Worum geht es da?
Ja, komplett heißt es Archive of Textile Stories.
Ah.
Oder Textile Stories, a Living Archive.
Ah, ja.
Weil das ein Archiv sein soll, der nicht geschlossen ist, der nicht zu Ende ist, ne? Wo immer mehr Sachen kommen und wo auch Leute auch Vorschläge geben können. Ja, und das ist ein Projekt, den ich mit Luisa Potthast, eine Kunsthistorikerin aus Köln, die in Chicago wohnt. Und wir machen das zusammen schon seit ein Jahr, sind wir am Recherchieren und am Austauschen. Ja, und das kam von der Idee, wir wollten mehr Sichtbarkeit geben zu diesen unterschiedlichen Techniken oder Künstlern, Handwerkern, Geschichten, die im Laufe der Kunstgeschichte so vergessen worden oder benachlässigt worden. Und dann wollten wir das dann noch eine Plattform geben und eine Stimme geben.
Und welche Geschichten gibt es denn schon?
Zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte und powerful auch für mich ist von den Arpilleras in Chile. Das war in den 70ern und in den 80ern, als es in Chile eine militärische Diktatur gab, haben sich viele Frauen getroffen, um zu sticken. Das, was die gestickt haben, waren dann die Sachen, die passiert sind in dieser Diktaturzeit, um das so ein bisschen zu dokumentieren. Mhm. Diese Stickereien, die die Frauen dann gemacht haben, hatten auch die Absicht, diese schrecklichen Situationen und diese verschwundenen Leuten und die Ungerechtigkeit mit Civil Rights und alles anzuklagen und war dann auch lange nicht wirklich als irgendwas Gefährliches wahrgenommen von der Regierung. Weil
Frauen,
das nur,
die sticken, laufen unter dem Radar.
Aha, ja. Ja. Und das finde ich etwas sehr, sehr, sehr Kraftvolles, sehr sehr inspirierend auch. Ne?
Also es ist ein digitales Archiv. Ne? Da gibt es aber dann Beispiele von diesen Textilien, die in der Zeit entstanden sind.
Ja, ja, ja. Ja.
Also konkrete es sind, Beispiele.
Genau, jede Geschichte hat dann so einen Text, was erzählt und erklärt ein bisschen und unterschiedliche Fotografien. Und genau das ist dann eine Mischung von unterschiedlichen historischen Ereignissen, wie das, was ich gerade erzählt habe von den Arpilleras, dann auch über unterschiedliche zeitgenössische Künstlerinnen, die, die heute mit diesen unterschiedlichen Techniken arbeiten in der Kunst. Und dann aber auch unterschiedliche Handwerker, die dann zum Beispiel in Cusco, in den Bergen oder so einfach deren eigenen Traditionen weiterweben, weitersticken. Und das finde ich auch das Spannende und das Wichtige an diesem Archiv, alles in so eine parallele Linie zu stellen, alle Geschichten, alle sind wichtig. Und weil auch viele alte Textiltechniken gehen verloren mit der Zeit. Ne?
Und dann also auch die werden auch dokumentiert.
Genau. Es gibt ein Research Center in Cusco, der eben diese Dokumentationsarbeit macht von alte Textiltechniken. Mit dem wollen wir auch arbeiten. Und das soll, genau, der Fokus Lateinamerika sein.
Ja, ja,
Deswegen rede ich so über Chile, Peru und so. Ja, weil sonst
ist das da, uferlos.
Ja. Aber das ist auch schön zu sehen und zu wissen, wie auch Textil weltweit wichtig ist. Und
jede Kultur hat eigentlich auch ihre eigene Textilkultur.
Und dann auch, wie viele Geschichten es gibt und jedes Muster auch, in was verwebt ist, sagt auch schon was. Und zum Beispiel auch in Mexiko gibt es auch unterschiedliche Völker, die das, was die an den Hemden oder die Blusen, die benutzen, je nachdem, was für Farbe und was für Motiv, weiß man schon, ob diese Person Single ist oder nicht, oder solche unterschiedliche Sachen. Ne? Ja, und das ist dann am Ende, Textil ist eine Art der Kommunikation auch. Ne? Und deswegen auch diese Titel von Stories, weil das ist so ein bisschen, das soll ein Archiv sein, der so Geschichten erzählt.
Und von den Inka gab es doch diese, wie heißt die?
Die Quipus.
Quipus.
Genau, und das ist auch eine Geschichte.
Also geknüpfte Seile, mit denen man praktisch Informationen weitertragen konnte.
Genau, man konnte damit dann wissen, okay, dieses Jahr haben wir so und so viel Kilos Kartoffel oder so und so viel Kühe oder unterschiedliche.
Wie ein Rechnungswesen, aber eben
genau,
geknüpft.
Aber vor relativ kurzem gab es auch eine Recherche, die sagt, dass man manche Quipus gefunden hat, die dann nicht so für dieses Zählen von Gütern funktioniert hat, sondern als Gedichten. Aber das finde ich auch spannend. Und ich glaube auch, dass das auch wirklich wahr sein kann, weil danach, als die Spanier kamen, die haben auch viel zerstört und so. Und die haben dann gesagt, ja, die Inkas, die haben keine Schrift. Aber das war halt eine andere Schrift, ne? Mit diesen Knoten. Und das ist wirklich sehr spannend, wenn man weiter darüber recherchiert, wie jedes Seil, jede Farbe und die dicke oder die dünne und ob ein Knoten ein bisschen weiter oben oder weiter unten war, das alles hatte Bedeutung.
Und was sind die weiteren Pläne für dieses Archiv? Das ist noch nicht online, soll aber jetzt bald online gehen.
Ja, die Idee ist, dass wenn der Podcast on air ist, sollte man dann schon den Archiv finden können. Und gleichzeitig wollen wir aber auch als Textile Stories dann auch so unterschiedliche Gespräche und Online-Talks und so organisieren, Leute einladen, KünstlerInnen oder dieses Research-Zentrum oder so, dass man auch so durch
auch lebendig bleibt.
Genau, dass es lebendig bleibt.
Ja, meine letzte Frage, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich wollte noch wissen oder fragen, wie Sie das sehen bei zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen. Ich sehe, oder zumindest ist so mein Gefühl, dass ich in Ausstellungen häufiger als früher textile Arbeiten sehe. Es hat immer Künstlerinnen, Künstler gegeben, die damit gearbeitet haben, aber jetzt scheint mir, dass es zugenommen hat. Ist das nur so ein Gefühl oder mein Eindruck?
Na, auf jeden Fall. Ich fühle das auch so und das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ich glaube, gerade gibt es viel mehr Aufmerksamkeit auf textile Kunst als vorher. Und ich glaube, dass Textil jetzt mehr Gewicht oder mehr Wichtigkeit kriegt, ist nicht Zufall für mich, weil ich connecte Textilkunst auch mit manchen Gefühlen und Values, die ich jetzt für die heutzutage Welt sehr wichtig finde. Und das sind zum Beispiel dieses Repair, Taking Care of, was ich auch meinte mit den Awareness über die Environment. Und das sind Sachen, die ich mit Textil sehr eng verbunden sehe. Und deswegen erscheint für mich Textil so eine Wichtigkeit zu haben. Und das ist ein Medium, glaube ich, der diese Kraft und diese Sensibilität hat, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen. Aber das ist,
um diese Werte zu transportieren. Mhm.
Es geht um das Kollektive, nicht um das Individuum.
Das würde ich gerne als Schlusswort stehen lassen, weil das so schön ist. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie hier mir gegeben haben oder uns gegeben haben.
Ja, danke. Danke euch alle für diese Möglichkeit.
Die Ausstellung Textiles and Beyond in Köln mit Sophia Magditz und den 7 weiteren KünstlerInnen wird ab dem 17. Juni aufgebaut und kann ab dann auch schon besichtigt werden. An einem neuen Himmel mitzuweben ist bei der Vernissage möglich am 27. Juni. Alle genauen Infos gibt es wie immer in den Shownotes und in unserem Restauratoren-Blog. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.